Zuerst kommt wie immer die Werbung.
Ja, von unseren Sponsoren. Es ist im Moment... Ja, es ist die wunderbare Sprudel-Dudel-Alm-Hudler.
Genau, das ist der Sprudel-Hudel-Alm-Hudler. Wir nennen ihn jetzt immer wieder, während du ganz ein paar.
Aus dem Südtirol hat man nicht gedacht, dass die sponsern, aber sie haben gesagt, wir schütten ein paar Euro in euren Podcast rein.
Besonders das ASMR hat neben
ja, der Sprudel-Dudel-Alm-Hudler.
Und dann könntest du jetzt den Jingle einspielen.
Heute im Ponyhof.
Wir haben ja verschiedenes Feedback von Jessicas und Pauls. Und dann Jessica...
Im Plural.
Ja, was ist die Mehrzahl von Paul?
Die Paule.
Nein, die Pauls.
The Pauls.
Mhm.
The North Pauls.
Und Jessica hat sich gewünscht, dass wir uns mal über Stigma unterhalten.
Du meinst das griechische Wort, das bedeutet die Stichwunde.
Ja, und damit wir uns jetzt noch etwas überlegen können, können wir ja sagen, wer am Mic ist.
Am schwarzen Mic ist Monika mit dem Stigma Ostschweizer Dialekt.
Oh, am schwarzen Mic ist da nicht mit dem Stigma Migräne.
Und am dritten schwarzen Mic ist der Kummerbär und nicht sehr originell, auch mit dem Stigma Migräne.
Hast du nicht ein Stigma Bär?
Das ist eine Auszeichnung.
Das ist
eine Übernahme.
Das ist kein Stigma.
Nein.
Eine Auszeichnung.
Ich könnte aber ohne weiteres abrutschen in ein Stigma, wenn Kuma zum Beispiel irgendwie würde heissen...
Jetzt der.
So hat man schon Automarken müssen ändern, weil sie in irgendeiner Sprache etwas heissen, wo gar nicht geht. Die Japaner sind immer ganz scharf drauf bei internationalen Meetings. Da gibt es auch die Toasts, wo man sagt, Prosit oder eben wie die Italiener. Die Italiener sagen unter anderem Cin Cin beim Anstoßen. Cin Cin.
Ja.
Und per Zufall heisst das, man sagt im Homophon gleichlautend, per Zufall heisst das im Japanisch Schnäbi. Jetzt sitzen also die Businessmen am Tisch und warten darauf, dass die Italiener sagen Cin Cin und dann brechen sie zusammen vor Lachen von Schnäbi. Siehst, und das ist noch nicht ein Stigma, sondern ein Vorurteil.
Also wenn es sich so bewährt, ist es kein Vorurteil, sondern ein grosses Vergnügen. Ein Vorurteil wäre es dann, wenn die Japaner den Italiener etwas Negatives würden unterstellen, weil sie sich mit Schnäbi zuprostet.
Mhm. Ah ja.
Dann wäre es ein Vorurteil.
Dann wäre es ein Vorurteil. Wenn Monika sagt, ihr Stigma ist der Ostschweizer Dialekt, der unüberhörbar ist, wie rutscht man denn von einem Vorurteil, «Ui, das ist im Fall von Ostschweiz», wie rutscht man denn dort in die Nähe von einem Stigma? Monika, wieso sagst du, es ist ein Stigma?
Es ist einfach etwas, wo allen auffällt. Wenn ich da in der Ostschweiz daheim bin und mich da bewege, dann ist es natürlich total keins. Dann bin ich ja da unter meinesgleichen. Aber wenn ich natürlich in Zürich bin, in einer Gruppierung, wo jetzt alle Zürichdeutsch reden, und dann sagst du etwas, beim ersten Ton kommt so ein Lächeln an einen Ostschweizer Dialekt und dann kommen auch so Sprüche, die sie dir gegenüber machen. Machen wir noch ein Farbfötel im gelben Regimentel und willst du noch eine Bratwurst? Und einfach so, das ist der Hammer, 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 Hammer. Also das ist so das, was alle immer bringen, oder?
Dann ist es definitiv ein Stigma, oder?
Sie machen quasi Witzli machen zu Lasten von dir.
Und die Kompetenz von der Monika verschwindet dann unter dem Lachen. Sie nennt dich dann nicht mehr ernst als Unternehmerin, sondern du bist da das kleine Landei.
Das ist wirklich da kannst du vielleicht auch sagen, ein Stigma. Es tut dann alles über, wie sagst du, überschatten. Mhm. Du bist dann der Ostschweizer. In jedem Schwank braucht es einen Ostschweizer. Und dann bist du der und du wirst für einen Moment dann nicht mehr angeschaut, für was dass du eigentlich dort bist. Oder andere Fähigkeiten von dir werden dann gar nicht mehr gesehen oder sind für einen Moment irrelevant.
Und wenn man das auflösen könnte, wäre es ein Vorurteil, ein Stereotyp, wo man kann etwas machen dagegen, wenn das bleibt, ist es ein Stigma.
Mit so einem Dialekt, wenn ich jetzt sage, das ist ein Stigma, dann ist das schon scherzhaft gemeint. Ich kann ja sehr viel entgegnen denn und zeigen, was die Qualitäten auch sind von uns. Du kannst das schnell, das ist jetzt etwas, wo du schnell kannst aus dem Weg rausräumen. Insbesondere, wenn du dann mit Kompetenz kannst überzeugen und dann wieder einen Mehrwert bringst, dann ist das eigentlich gerade wieder aufgelöst. Du kannst dann sogar einen positiven Beitrag leisten und positiv am Image von dem Ostschweizer arbeiten.
Mhm. Ja.
Und das Stigma als Stichwunde, wenn man auf die Wortwurzeln zurückgeht, wird man eben nicht los. Das bleibt an einem haften, sichtbar oder unsichtbar.
Du meinst die populären Stichwunden wie Tattoos?
Ja, und das ist ein super Beispiel, dass ein Stigma von der Umgebung abhängt. Vor 30 Jahren war es ein Stigma, nur Seefahrer, nur Verbrecher, nur irgendwelche Aussenseiter haben ein Tattoo. Das ist ein Stigma. Man musste es verstecken, wenn man heimgekommen ist.
Also die Völkerstämme haben ja auch so Tätowierungen gehabt. Ist das ein Stigma? Also die haben sich ja alle mit haben ja die gleichen Bemalungen oder Tattoos gehabt.
Das ist das Gegenteil von einem Stigma, weil wenn du als junger Mann eben Mann wirst in so einem Stamm, dann unterziehst du dich in dem sehr vorgeschriebenen, unausweichlichen Ritual. Dann gehst du das Ritual von der Tätowierung, wo alles klar vorgeht, wie es aussieht, und nachher gehörst du dazu. Ist das Gegenteil von einem Stigma innerhalb der Gruppe. Weil dann wärst du stigmatisiert, wenn du das Alter erreicht hast und nicht tätowiert bist. Dann bist du der Aussenseiter, weil du kein Tattoo hast.
Ich denke, wir haben jetzt viele die Tribal-Tattoos und einen Teil von denen kennt von den Maoris. Und wenn man in Australien schaut, wenn ich mich als Maori oute, ist das mir als ein Vorurteil, ein negatives Stereotyp, sondern wirklich ein Stigma. Die Leute denken, die ist im Alkohol, die ist in Gewalt, die ist in der Verwahrlosung. Das ist ein Stigma. Und auch wenn die Person nicht so ist, muss sie immer mit dem irgendwie umgehen, mit dem, was mir ihr da antreibt.
Ich mag mich erinnern, zu unserer Zeit war das nicht so in, dass man Tattoos hat. Also das sind ja, die ganz wilden gewesen. Und wenn ich jemanden gesehen habe, der so tätowiert war, meistens haben sie dann sicher noch eine Lederjacke angehabt. Aber ich hatte wirklich vielmal auch Angst gehabt. Ich habe vielmal gedacht, das sind irgendwie Brutalos oder Schläger oder einfach, mir hat das Angst gemacht. Und ich habe dann so gelernt, ah, das ist ja ganz ein Liebe, obwohl er Tattoos hat. Mhm. Oder? Also du hast dich müssen so herentasten, du hast ein Vorurteil gehabt, wenn du das gesehen hast, hast du gedacht, wow, brutal.
Das Beispiel von der Tätowierung zeigt eben, dass auf einer Zeitachse, über eine längere Zeit, kann also ein Stigma sozusagen kehren und zum Image werden, zu einem guten, positiven Image. Sogar eben in der Gesellschaft. Und es wird natürlich nie ganz akzeptiert werden. Ich kenne keine Dermatologin oder einen Dermatolog, also einen Hautarzt, Facharzt für Hautkrankheiten, der Tattoos gut findet. Die finden das pervers, dass man in eine gesunde, schöne Haut mit Nadeln reinsticht und Farbe darunter. Das finden die völlig abartig und das wird so bleiben. Aber in der grossen Bevölkerung ist unterdessen eine Akzeptanz da, die eben vor 30, 40, 50 Jahren überhaupt nicht war.
Also vor 30 Jahren hast du dir nicht vorstellen müssen, dass man ein Tattoo gesehen hätte. Mhm. Weißt du, dass das irgendwie unter den Ärmel vorgekommen ist? Man hat dann schon gewusst, dass es da gibt. Und es war okay, solange du es hast verstecken können, wie auch so das ganze Blech im Gesicht auch nicht gegangen ist. Und so hat man jemanden nicht angestellt. Und heute ist das überhaupt völlig toleriert.
Und das ist der wichtige Teil des Stigmas von der Gruppe, die stigmatisiert, die sagt, das ist ein Stigma, ist es immer negativ. Und das heisst, wenn etwas Negatives dann auch passiert, bietet es sich an, dass dann wie dort auch noch dazu zu tun. Und das macht es dann so schwierig, wenn man ein Stigma hat, weil ich dann immer automatisch im Blick der anderen etwas Negatives an mir habe.
Also du meinst jetzt früher, wo ein Tattoo noch stigmatisiert war, vielleicht war irgendwo eine Schlägerei gewesen, dann war es sicher einer dabei von diesen tätowierten Typen.
Genau.
Dass man so ein Vorurteil darüber gestellt hat, obwohl die vielleicht 0,0 damit zu tun hatten.
Ja.
In Japan gibt es etwas Spezielles. Einerseits haben sie eine uralte Tradition von wunderbaren Tattoos, die viele sicher kennen oder einige, die uns zuhören, am eigenen Leib erfahren haben. Fast ganz Körpertattoos, also richtige Bilder, nicht einzelne Bildchen, sondern ein Gesamtwerk. Und das Besondere, was ich eben dort mitbekommen habe in Japan, ist, dass bestimmte Tattoos sind ausschließlich für Mitglieder von der Yakuza reserviert und wieder dort verwendet. Und die Yakuza, das sind organisierte Gangs, kann man nicht sagen, es ist ein bisschen kompliziert, um es zu erklären, aber es sind die Bösen. Und jetzt darf man in der Öffentlichkeit nie sehen, dass einer die Tattoos hat. Und darum gehen die eben tatsächlich nur bis zu den Unterarm. Und der kann also im weißen Hemd einen Job haben. Es geht nicht über den Hals rauf und es kommt nicht bei den Ärmel führen. Aber der Rest ist tätowiert. Und weil die Japaner ja so gerne baden und saunieren und die ganzen, was wir auch als Wellness sind, die dürfen dort nicht rein. Also noch heute ist mein Informationsstand, wenn ich heute mit meinem einzigen Tattoo in eine Sauna würde gehen in Japan, muss ich das Bild abdecken mit Klebpflaster. Weil jetzt das aber vom ganzen Körper her nicht geht, wenn ein Yakuza in eine Sauna würde, haben die eigene Sauna. Jetzt auf der einen Seite kann man sagen, die sind stigmatisiert, man darf nichts sehen von dem. Hankerum sind die etabliert, die werden also nur verfolgt, in dem Sinn, wenn sie etwas machen, wo man eben strafrechtlich verfolgt. Die funktionieren so. Und das läuft nebeneinander her.
Die ganze Gruppierung hat miteinander Sauna. Also da gibt es quasi wieder öffentliche Saunas für die Gruppe
Yakuza.
Für die Yakuza.
Mhm.
Schade, weil da wäre noch spannend, so die Bildchen anschauen in der Sauna.
Und das ist ein wichtiger Teil. Es gibt die Stigma, die man offensichtlich sieht. Es gibt die, die man verdecken kann. Und es gibt die, die man in sich trägt, wie eine Migräne, die man von außen nicht sieht und die trotzdem ein Stigma sind.
Ja, Migräne ist ein Rechtsstigma.
Also in meinen Pflegezeiten hätte ich nie gesagt, dass ich Migränikerin bin. Man zieht sich den Zorn von der Gruppe zu, weil jeder davon ausgeht, oh nein, die fällt jetzt dann gerade aus. Und dann hat sie so Kopfweh. Und alles, was im Kopfweh tut, heisst ja auch, dass sie dann nicht sauber arbeitet, egal ob ich dann sauber arbeite oder nicht.
Ist denn nicht auch noch, dass die Leute vielleicht sagen, ja, ich habe nämlich auch Kopfweh und wegen dem kommt mich gleich. Kann ja jeder sagen, man hat eine Migräne. Hast du das nie erlebt?
Nein, und ich habe auch nie wegen der Migräne gefehlt, muss ich sagen. Ich habe dann Medikamente genommen. Und ich habe reduziert. Ich habe mich meiner Migräne angepasst. Ich habe für günstige Bedingungen gesorgt.
Also du hast ein tieferes Pensum geschafft, dass du mehr Erholungszeiten wieder hast nach einer strengen Phase.
Ja. Und wenn man selber mit einem Stigma lebt, merkt man, ich suche dann auch sehr zielstrebig, wie heisst das Wort? Zielführend. Ich suche zielführend nach Eigenschaften, die mich wieder mit der Gruppe verbinden können. Was bringt meine Migräne der Gruppe? Und dank der neuen Forschung sieht man, mein Migränehirn tut sich nicht gewöhnen. Wenn man ein gesundes Hirn anschaut, wenn ein Geräusch läuft, irgendwann sieht man, dass die Elektro ausschlägt, das heisst, die Arbeit vom Hirn abnimmt. Es ist wie so, okay, das Geräusch haben wir jetzt erfasst, das ist für uns nicht wichtig, wir reduzieren das.
Wenn ich jetzt ohne Migräne in einem Raum bin oder ich gehe kurz nachdessen, im Hintergrund läuft so Musik, dann ist so ein bisschen ein Geplänkel und irgendwann blende ich das aus und höre gar nicht mehr, dass Musik läuft.
Ja, und das Hirn nimmt die Musik gleich noch wahr, aber es fährt die Verarbeitung ab. Es ist wie so, das kennen wir und wir hemmen die Impulse. Dem sagt man Gewöhnung.
Ja, dass es eigentlich nicht mehr wahrnimmst, obwohl es wahrnimmst.
Ja. Migräniker kennt das nicht. Ihr Hirn ist jeden Ton neu. Das, was man in den Meditationen übt, dass immer alles neu ist, das haben die Migräniker geschenkt.
Du hörst jeden Ton immer, 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 egal ob wir miteinander reden, ob der Kellner kommt und Bestellung aufnimmt, du hörst alles.
Zum Beispiel in einer Konferenz, wenn du neben dem Beamer sitzt, wo ja ein Lüftungsgeräusch hat, in Hörweite von einem Beamer mit Lüftungsgeräusch, dann sind für normale Leute die Schallwellen nach relativ kurzer Zeit verschwunden in der Wahrnehmung. Für einen Migräniker ist das permanent da und muss, man kann dann sagen, ertreibt, ausblendet oder irgend so etwas werden. Aber es ist immer da und es frisst Energie.
Mhm. Und du sagst jetzt auch nicht, du schaust, was du jetzt der Gemeinschaft kannst bringen oder was sie können profitieren quasi von deiner Migräne.
Und jetzt in der Pflege zum Beispiel heisst das, ich sehe jede Situation immer frisch. Es gibt manchmal Situationen, wo sich säuferlich ändern, wo die Unterschiede fast nicht erfassbar sind, wenn man es immer wieder neu sieht. Fällt einem Ende auf, was ist.
Du kannst schneller warnen, wenn jetzt mit einem Patienten etwas nicht stimmt oder ein Zustand kippt.
Ich merke es schneller, ich bin weniger überrascht, weil es ist ja immer neu.
Wir sagen Leute, die erfahrene Migränikerinnen sind, dass sie ab Kindheit sozusagen, sie kommen unten ins Haus rein und wissen, bevor sie die Türen zugemacht haben, wie die Stimmung ist im Haus. Oder sie kommen in einen Konferenzsaal rein, in ein Sitzungszimmer und erfassen in wenigen Sekunden, wie die Stimmung ist in diesem Raum.
Oder jemand hat mal gesagt, ich habe 3 Jahre in der MS-Gesellschaft gearbeitet, im Beratungsteam. Gell, nach einem Jahr war es dann, da erzählen sie dir immer das Gleiche. Und ich war so, was? Nein, es ist jedes Mal ganz anders und total interessant. Und jetzt nach einem Jahr, wo ich auch langsam verstehe, wie das alles zusammenhängt, der Vorteil von, wenn immer alles neu ist, es ist dann auch immer alles interessant.
Ein Bild für einen Migräniker wäre, das ist ein Formel-1-Rennwagen, grosser Motor, kleiner Tank.
Mega leistungsfähig, aber du musst schneller einen Boxenstopp machen, um wieder Benzin auffüllen.
Und zwar zwingend. Du musst zwingend kurze Stopp machen, wo jetzt im Vergleich zum Beispiel so ein robuster Lastwagen, der 12 Stunden mit einer Tankfüllung mit 60 Stundenkilometern durch die Wüste fahren kann, das wäre das Gegenteil von einem Migräniker.
Also das heisst, im Job jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, wenn du so die super Karrierejobs anschaust bei diesen jungen Wilden, sage ich jetzt, wenn du wirklich kämpfst um Karriere und einer kann einfach immer 14 Stunden durch voll Gas geben und durcharbeiten und ist recht leistungsfähig, das heisst, das geht für einen Migräniker nicht. Er kommt dann einfach viel mehr Kopfweh über, oder?
Das geht definitiv nicht, das wäre ein Raubbau. Ein Migräniker kann auch einmal 12 Stunden am Stück durcharbeiten. Das geht, wenn er fit ist, wenn sie trainiert ist. Fitness spielt eine grosse Rolle, also wenn man körperlich fit ist, das geht. Nur wenn jemand dann 12 Stunden durcharbeitet in einem Spezialprojekt, sollte die Migränikerin zwingend am Folgetag aussetzen. Also nicht nur erst auf die 9, 10 kommen, sondern nein, einen Tag komplett aussetzen. Nicht arbeiten. diese Pause braucht es unbedingt.
Aber sonst ist ja die Leistung genau gleich, wenn nicht noch besser, weil du viel mehr kannst warnen und viel mehr kannst erfassen.
Ja, es nützt nichts zu schonen. Wenn ein Formel 1 30 Stundenkilometer durch das Quartier fährt, ist er kaputt.
Das ist ein schönes Bild.
Man kann nicht reduzieren. Das ist ja dann oft der Tipp, dass sie sagen, ja, dann mach halt weniger. Nein, als Migräniker kann ich nicht weniger machen. In dem Sinn von fahr langsamer. Da geht der Motor futsch, wie du sagst, auch nicht.
Und darum habe ich in der Pflege reduziert, oder? Durch das habe ich meine Freizeit gehabt.
Boxenstopps.
Boxenstopps.
Wo du immer bist gedanken.
Ja, und das habe ich tatsächlich. Wobei, das haben in der Pflege viel, wenn es streng ist. Das ist jetzt auch typisch für ein Stigma von «Hey, die anderen machen das auch, das mache nicht nur ich». Was ich aber haben müssen machen, was ich keine Wahl hatte, ist, nach einem 4 oder 5 Tagen, habe ich einen Tag, oder darf ich es dann mir als Dörfer verkauft, nur lesen, nur plägern, nur chillen, vielleicht gut posten, ne? Aber eigentlich von außen war nichts.
Wenig Reiz, dass einfach immer wieder Zeiten gehst, wo du nicht viel Aussenreiz hast.
Ja.
Und für alle, die zuhören und tatsächlich unter Migräne leiden, heisst das schon, erstens, man sieht es nicht. Das ist sowohl blöd als auch gut. Und es heisst zweitens, ihr seid gezwungen, für euch zu sorgen. Man bringt sich nicht von aussen auf einem Tablett, eben weil man nichts sieht in der Phase zwischen den Attacken. Und man vergisst es wieder, wenn du sagst, ich bin Migräniker. Du bist gezwungen, dich um dein eigenes Wohlergehen zu kümmern. Und das heisst vor allem, um zu takten und deinen Rhythmus zu finden. Und das heisst, dass du, das ist die schlechte Nachricht, für gewisse Jobs nicht geeignet bist.
Oder nicht ewig.
Oder schon geeignet wärst, wenn man dem Respekt tragen könnte. Wenn ja alle sagen, du kannst heute Homeoffice und du darfst deine Arbeit so einteilen, wie es für dich passt, dann würde ja ein Migräniker, ein Angestellter mit Migräne, ich kann nicht gerne, wenn man sagt, ein Migräniker, weil dann ist er ja nur noch Migräne, sondern ein Angestellter mit Migräne würde ja mega performen. Dann könnte er ja super, mega Leistung bringen, wenn man ihm dann einfach wieder die Auszeit lässt und dann gibt er aber wieder Vollgas und hat die Breaks. Das wäre eigentlich perfekt.
Ja.
Das wäre perfekt und in einer Unternehmung wie deiner, Monika, würde das eben funktionieren. In einer grösseren Firma.
Manchmal geht es, ohne sich zu outen. Eben, ich habe 10 Jahre im Spital gearbeitet, habe mich nie geoutet und so ist es gegangen. Ich musste es selber einrichten.
Wenn du jetzt so salopp sagst, in einer Unternehmung wie unserer würde es gehen, da bin ich auch nicht ganz so sicher, weil da bräuchte ich schon vom Team her auch eine grosse Bereitschaft, um so etwas auszugleichen. Weil der Kunde will ja dann nicht den Tag warten, das Projekt läuft ja weiter. Es wäre natürlich extrem schön, wenn man sagen kann, okay, wir haben immer eine super Stellvertretung oder jemand, der immer mit drin ist, du musst dich schon auch organisieren. Dann könntest du unter Umständen viel besser abliefern.
Also wenn du über den Tag dosieren kannst, musst du nicht einen Tag nachher aussetzen. Das ist jetzt eine schwarz-weiß Aussage, um den Punkt zu verdeutlichen. Wenn ich es innerhalb von diesen 14 Stunden, wo ich bei Takten komme, eine halbe Stunde Mittagspause machen, vielleicht 5 Minuten im Quartier laufen, das heisst, ich muss kennenlernen, was bringt mir einen Wechsel, was ist für mich eine Pause, das gibt es kein Rezept.
Darum in einem Team, wo man kann wirklich miteinander am gleichen Strick ziehen kann, wie es so heisst, dort empfehle ich auf jeden Fall, dass man sich outet. Als Angestellter generell nein, ist gar nicht nötig, bringt eigentlich auch nichts. Aber wenn du meine Chefin bist und wir sind zusammen in einem Projekt, ist es doch absolut sinnvoll, dass ich dir sagen kann, so ist die Situation mit mir und ich mache meinen Teil, dass ich leistungsfähig bin auf dem bestmöglichen Level und du bietest mir deinerseits Bedingungen, wo ich eben das machen kann und dann gewinnen wir beide. Und das ist dann in einem kleineren Unternehmen oder in einem Team unter Umständen möglich.
Unbedingt. Also das kannst du ja immer einrichten, dass jemandem kannst sagen, so, und jetzt machen wir einen Break. Und der Break nützt dann jeden so, wie er für richtig oder für gut oder für ihn energiebringend kann einsetzen kann.
Das Problem ist ja eher umgekehrt, wenn man die Höchstleistung bringt, wenn man den Formel-1-Start hinlegt, dann heisst es, okay, das kannst du jetzt 8 Stunden liefern. Man bringt eine Höchstleistung und dann ist die Haltung in grossen Unternehmen okay und das jetzt immer und das geht nicht.
Und wenn dann eben jemand jung und fit und ehrgeizig ist und sich selber nicht so gut kann einschätzen in Bezug auf das eindeutige Handicap Migräne, dann ist eben ein höheres Risiko, dass ich sage, klar Chefin, ich mache es, ich bringe es und ich treibe einen Raubbau tatsächlich an der eigenen Gesundheit.
Und darum, wenn ich zwischen der Höchstleistung und normaler Leistung abwechseln kann, wenn die Arbeit so verteilt ist, dann braucht es von außen manchmal auch gar keine Pause. Einfach, dass nicht der Eindruck entsteht, dass man da Spezialplanungen braucht. Es geht mir darum, dass ich es für mich in einen Rhythmus bringe.
Schön wäre, wenn wir alle so einen offenen Umgang hätten mit Stigmas. Dann könntest du nämlich wirklich aktiv etwas zum Imageverbesserung beitragen. Wir sehen da im Gesundheitswesen, wenn wir Kampagnen machen, genau um die Stigmas aufzuheben, dann hört es eben meistens dort. Man tut zwar etwas über Krankheit erzählen, so dass man einfach weiss, dass es das gibt, aber dass wir können wirklich einen Imagewechsel machen und dass wir etwas können bewegen in unserer Gemeinschaft, dort geht dann eigentlich allen Kampagnen das Geld und die Energie aus. Und das ist so schade. Schön ist, dass man sieht, es gibt da immer wieder die Imagewechsel, wie bei einem Tattoo oder bei der Homosexualität. Mhm. Zum Glück ist das endlich so weit, aber das wird halt auch über Jahre gehen.
Ich glaube, grundsätzlich haben wir als Gruppe, als Wesen gar ein Stigma, wenn es nicht unseres ist, weil dann können wir Leute rausstellen und alles Böse, was passiert, dort einhängen. Das Stigma ist wie der Klettverschluss für alles Böse, was wir nicht wollen, was wir nicht erklären wollen, was wir nicht hinschauen wollen. Und solange das zu uns gehört, wird es auch Stigma geben.
Und nicht zuletzt darum ist doch der Ponyhof so ein wunderbares Bild für eine schöne Welt, weil man kann fast mit Sicherheit sagen, unter den Ponys gibt es kein Stigma. Weil in der Natur, wenn du ein Stigma hast, dann bist du tot. Ausgestoßen, tot. Aber im Ponyhof, oh nein, so schön. Drum denk dran.
Das Leben ist ein Ponyhof.